Am Anfang würde ich gerne eine Frage stellen in die Runde. Und zwar hat Jesus ja seinen Jüngern sehr viel beigebracht. Er ist vor den Mengen aufgetreten und hat sehr viel gelehrt. Und in Matthäus 28 heißt es auch, wir sollen das weitergeben, was er gelehrt hat. Und ich wollte mal fragen, was hat er denn überhaupt gelehrt? Okay, ich bin zu schnell. Genau, Jesus hat viel gelehrt und die Frage ist, was hat er gelehrt? Gibt es etwas, was man vielleicht in ein oder höchstens zwei Sätzen zusammenfassen kann? Da hinten meldet sich jemand bei André.
Für mich ist im Moment ganz prägnant von Jesus die Lehre, dass man nicht für sich selber leben soll, sondern für andere.
Okay. Der Juri.
Jesus hat gelehrt über die Rettung.
Über die Rettung, ja. Die Margrit.
Michaela hat sich zuerst gemeldet.
Okay, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
Okay, dann.
Dann Michaela.
Umkehr und das Reich Gottes. Aber das hat tatsächlich
Ja.
Jana schon gesagt.
Okay.
Ja, also ich für mich ist es im Moment oder überhaupt, also zum einen lernen zu lernen. Ne? Und zwar von ihm und auch, dass es um Beziehung zu Gott und zu Menschen geht. Also zu lernen, gute Beziehung zu haben. In
Okay.
Einklang sozusagen irgendwie.
Ja, okay. Ah, da kommt noch jemand.
Ja, bei mir ist es, ja, dass der Glaube rettet. Also es geht nicht um Werkgerechtigkeit, es geht nicht, dass ich mir die Rettung selber verdiene. Es geht darum, dass ich schließlich auf Gott vertraue, dass er das für mich tut.
Okay. Und der Vlad noch. Ah, okay. Vlad und Udo noch.
Aber Jesus hat vor allem davon gesprochen, dass das Reich Gottes zu uns kommt, dass es nahe ist.
Und Udo noch.
Ja, ich habe auch Michaela hat es ja schon gesagt, Reich Gottes. Und für mich ist aber wichtig, das Reich Gottes beginnt schon hier auf Erden. Das ist wichtig zu sehen. Nicht, dass viele sagen, das Reich Gottes kommt später nochmal.
Ja, schön. Ja, das ist die perfekte Überleitung. Das war nämlich die Antwort, nach der ich gesucht habe. Das, worüber Jesus am meisten und vor allen Dingen gesprochen hat, ist das Reich Gottes. Er hat zwar natürlich auch über viele andere Dinge gesprochen und auch sehr viel wichtige Dinge, aber das, was immer wieder vorkam, war das Reich Gottes. Und es ist nicht so, dass das Reich Gottes bei uns jetzt keine Beachtung findet. Nur weil wir diesen Begriff vielleicht nicht so oft verwenden. Aber es kann passieren, dass man biblische Begriffe schnell überhört und sich nicht mehr so damit auseinandersetzt. Wenn man sie immer und wieder, wenn man sie so oft hört, dann wird das vielleicht manchmal so ein bisschen rausgefiltert. Und ich würde heute gerne einfach mal wieder so ein bisschen das Ganze in den Fokus rücken. Ich glaube, ich bin wieder zu schnell. Und ja, für diejenigen, die einen Titel für die Predigt brauchen, ich würde es vielleicht Gedanken zum Reich Gottes nennen. Und dass das Reich Gottes für Jesus sehr wichtig war, da würde ich gerne ein paar Bibelstellen vorlesen. und zwar in Lukas 4, Vers 43. Jesus ist in Kapernaum in Galiläa und dort steht, er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Synagogen des jüdischen Landes. Er sagt, er ist gesandt, das Evangelium des Reiches Gottes zu predigen. Und anscheinend ist er dort von Dorf zu Dorf oder zumindest von Synagoge zu Synagoge gegangen und hat dort gepredigt. Dann in Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also Jesus war quasi im kleinen Israel, was in der Welt keine große Bedeutung hatte, aber er hat schon in die Zukunft gesehen, dieses Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt gepredigt. Ja, wenn man dann ans Ende guckt, Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. In Apostelgeschichte 1, Vers 3. Und er redet jetzt hier zu den Jüngern. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also es hatte nicht mal gereicht, zu seinen Lebzeiten oder vor dem Kreuz darüber zu sprechen, sondern hat die Zeit danach auch noch genutzt. Und dann interessant auch, der Funke ist auch auf die Jünger übergesprungen. Zum Beispiel auf Paulus. In Apostelgeschichte 19, Vers 8. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Und interessanterweise hat Paulus ja Jesus, ich sag mal, die meiste Zeit nicht mitbekommen. Aber es war auch für Paulus etwas Wichtiges. Und das ist jetzt nur eine ganz kleine Auswahl an Bibelstellen. Es gibt noch sehr, sehr viele mehr. Jesus spricht auch in vielen Gleichnissen vom Reich Gottes. Und das, was hier immer wieder auftaucht, ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und ja, das Wort Evangelium hat man auch oft gehört. Und ich wollte kurz darauf eingehen, was das Wort denn eigentlich heißt. Das kommt aus dem Griechischen heißt Euangelion. Und das entsprechende hebräische Wort ist Bisar. Und die Bedeutungen sind relativ gleich. Und die Bedeutung heißt eine frohe Botschaft überbringen. Gutes verkündigen, eine Freudenbotschaft oder eine Siegesbotschaft. Aber die Frage ist natürlich, okay, gute Nachricht, wovon? Also ob die gute Nachricht wirklich gut ist, hängt dann vom Auge des Betrachters ab. Zum Beispiel, als Saul gestorben ist, wurde der Tod über Saul den Philistern gebracht. Und für sie war der Tod von Saul eine Freudenbotschaft. Für die Israeliten natürlich weniger. In Jesaja 52, Vers 7 da kommt auch das, das hebräische Wort Bissar drin vor. Und da steht Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündet, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Und dieser Text aus Jesaja, der ist auch immer so ein bisschen mit im Neuen Testament enthalten, wenn es da um das Evangelium vom Reich Gottes geht. Dieser König, der wieder zurückkommt. Okay, das Evangelium vom Reich Gottes. Und die Frage ist natürlich, okay, das Reich Gottes, was ist das genau? Und da wird es dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil Jesus hat nicht so explizit erklärt, was es genau ist. Er hat ganz viel in Gleichnissen gesprochen. Und es gibt keine, ich sag mal, keine exakte Beschreibung, was es ist. Er redet zum Beispiel immer von dem Königreich. Das heißt, es gibt einen König und es gibt jemand, der regiert. Und es gibt welche, die dann sozusagen das tun, was er sagt. Er redet davon, dass das Reich Gottes etwas von einer Hochzeit hat. Und bei einer Hochzeit denke ich daran, dass man zusammen feiert, dass man zusammen fröhlich ist und in Gesellschaft ist. Aber er redet auch von einem Samen und einem Acker. Sozusagen, das Reich Gottes hat auch etwas von Landwirtschaft. Es gibt auch Arbeit, die dort anfällt. Und es gibt viele andere Gleichnisse über das Reich Gottes. Aber ich möchte jetzt mal versuchen, das auf eine ganz andere Art und Weise zu beschreiben. Und zwar würde ich dazu an den Anfang der Bibel gehen, in 1. Mose. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, sondern versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Es fängt an, dass Gott eine Welt erschafft. Und die Welt ist ja wild und chaotisch. Aber Gott benutzt seine Macht, um sie zu formen, um sie zu ordnen, damit sie ja geeignet ist für den Menschen. Er macht Pflanzen, er macht Tiere und letztendlich alles, was es braucht, damit die Menschen vernünftig darin wohnen können. Dann macht er den Menschen in seinem Abbild, sozusagen mit seinen Eigenschaften. Sie sind ihm ähnlich und auch diesen Menschen gibt er die Fähigkeit, etwas zu formen, etwas zu bearbeiten, quasi das auch in gewisser Weise das Chaos in Ordnung zu verwandeln. Es gibt auch ein paar Regeln, die Sache mit dem Baum. Aber es ging dort nicht um ein Regelwerk, sondern es ging darum, dass man sich für Gott auch entscheidet und seine Anordnungen ernst nimmt. Ja, in diesem Garten Eden ist Gott mitten unter ihnen und wohnt bei ihnen. Und Gott hat den Anfang gemacht, aber es war letztendlich noch nicht alles fertig, sondern er wollte, dass die Menschen dieses Werk jetzt weiterführen, dass sie es weiter gestalten. Adam und Eva waren da, sie waren zu zweit, aber er sagt, füllt die ganze Erde, vermehrt euch. Und irgendwann wäre der Garten Eden dann auch zu klein geworden. Das heißt, sie hätten diesen Garten erweitern müssen. Sie hätten vielleicht Städte auch bauen müssen. Und in diesen ganzen sollten sie die Schöpfung bewahren und bearbeiten, um so letztendlich auch für alle anderen perfekte Lebensbedingungen zu schaffen. Aber leider hat das Ganze nicht lange gehalten und der Mensch hat es ziemlich schnell ruiniert. Er hat sich gegen Gottes Anordnungen entschieden und dann gab es die Trennung und der Mensch musste in Gottes Ferne leben und die Konsequenzen von seinen Sünden haben ihm das Leben schwer gemacht. Aber in der Geschichte der Bibel gibt es immer wieder Ankündigungen, dass eines Tages es wieder anders wird, dass ein Retter kommt und die freudige Botschaft, dass Gott wieder König sein wird. Und mit Jesus hat Gott sein Reich auf die Erde geholt. Und dieses Reich war im Prinzip wieder ein Neuanfang. Aber auch wie im Garten Eden, es war noch nicht fertig. Er hat uns Christen dort in dieses Reich hineingesetzt und gesagt, dass wir mehr werden sollen. Vermehrt euch, indem ihr anderen helft, auch in dieses Reich hineinzukommen. Überall auf der ganzen Erde. Das Ganze ist dann quasi wie ein großer Acker und er möchte, dass wir diesen Acker bearbeiten. Und er sagt, steckt Arbeit hinein und benutzt eure Fähigkeit, das Chaos und die Unordnung wieder in Ordnung zu verwandeln. Sorgt dafür, dass dieser Garten blüht und gedeiht und viel Frucht da ist. Und das ganze Unkraut, die Sünde, die immer wieder hochkommt, sorgt dafür, dass ihr dagegen kämpft. Und das Wichtigste, in dem Ganzen bin ich mitten unter euch und werde euch nicht mehr verlassen. Und ich möchte auch, dass ihr immer wieder zu mir kommt und mich sucht. Und das war Gottes Vision von Anfang an der Schöpfung. Und das ist, wofür sein Herz schlägt und er sich immer wieder einsetzt. Und er möchte, dass wir diese Vision letztendlich gemeinsam ausleben. Ja, das ist ein Versuch, das Reich Gottes mal auf eine etwas andere Art zu beschreiben. Und es ist in dem Ganzen trotzdem auch wichtig zu verstehen, was das Reich Gottes ist. Und dazu möchte ich ein Gleichnis über das Reich Gottes vorlesen. In Matthäus 13, Vers 3. Uwe, bin ich zu schnell?
Aber ist okay, ist okay.
Okay. Also Matthäus 13, Vers 3. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen, und indem er säte, fiel etliches auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, verwelkte es, weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, etliches hundertfach, etliches sechzigfach, etliches 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortet zu ihnen, euch ist gegeben zu wissen die Geheimnisse des Himmelreichs. Diesen aber ist es nicht gegeben. Und dann, ja, die Jünger haben das irgendwie trotzdem noch nicht verstanden, was das bedeutet und sie fragen ihn dann, ja, was bedeutet das denn? Und er nimmt sich die Zeit und in Vers 18 sagt er dann, so hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, der an den Weg gesät ist. Der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der aber auf das gute Land gesät ist, der ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach und der andere 30-fach. Ja, soweit das Gleichnis. An einer Stelle sagt Jesus hier, wer Ohren hat, der höre. Und das sagt er nicht so, sondern er will damit andeuten, okay, hier kommt was Wichtiges, aufgepasst. Geht nicht zu schnell darüber hinweg. Oder an einer anderen Stelle sagt er auch zu den Jüngern im Anschluss, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen verstehen? Und anscheinend hat dieses Gleichnis irgendwie eine besondere Stellung. Ja, zum einen habe ich immer gedacht, dass es mit dem Gleichnis, bei dem Gleichnis um Bibelstellen ganz allgemein geht. Beliebige Bibelstellen können auf den Boden fallen und bringen Frucht oder halt auch nicht. Aber das steht da gar nicht. Es geht in dem Gleichnis nicht um Bibelworte im Allgemeinen, sondern um das Wort vom Reich Gottes und um das Verständnis vom Reich Gottes. Das Wort vom Reich Gottes landet in den Herzen. Und das habe ich irgendwie ja nie so wirklich beachtet. Und zum anderen, also wenn ich das Gleichnis lese, dann muss ich irgendwie oft daran denken, an Situationen, wo man mit anderen die Bibel liest und der wird dann entweder Christ und wird gerettet oder er wird nicht Christ, dann war der Boden irgendwie nicht der richtige und das Gleichnis, das gibt mir dann irgendwie eine Erklärung für die Reaktion des anderen. Und danach ist das Gleichnis aber auch irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Oder in Bezug auf mich selber. Anscheinend hatte ich vor 20 Jahren einen guten Boden und ich habe mich für Jesus entschieden. Und dieses Gleichnis bezieht sich sozusagen auf einen einzelnen Punkt in der Geschichte meines Glaubenslebens. Aber wenn ich andere Bibelstellen sehe, dann stimmt das so nicht ganz. Zum Beispiel sagt die Bibel in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiße, denn daraus quillt das Leben. Und ja, das im Prinzip ein Leben lang, jeden Tag quillt aus diesem Herz das Leben. Bei mir hat die Gartenzeit jetzt seit kurzem angefangen und es ist richtig viel Arbeit und da gibt es lauter Zeugs, das ich eigentlich nicht haben will. Ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen auskennt, aber ich habe Brennnesseln fast überall, dann habe ich Ackerwinde. Ich habe Brombeeren, ich habe Giersch und noch lauter Zeugs.
Wem sagst du das?
Ja, und jetzt ist Frühling und jetzt fängt das alles wieder richtig an. Und am schlimmsten von all diesen Dingern finde ich die Ackerwinde. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Schlingpflanzen, die winden sich so um die anderen Pflanzen. Die haben so weiße Trompetenblüten. Die sieht man manchmal auch auf so Weizenfeldern. Und
schön, sehen schön aus, ne?
Die sehen sehr schön aus. Aber die sind wirklich fürchterlich. Die wachsen so schnell. Und die Wurzeln, die sind ganz, ganz tief auch in der Erde. Und wenn man die entfernen will, muss man die ganze Wurzel rausnehmen. Aber die Wurzel, die ist dann ganz schnell kaputt. Und aus jedem kleinen Stückchen wächst wieder eine neue Pflanze. Ja, und diesen Pflanzen, denen ist es egal, ob der Garten irgendwann mal schön war und ohne Unkraut. Sobald die Wurzel da aus dem Boden kommt, dann geht die Post ab. Und das kann uns auch mit unseren eigenen Herzen passieren, dass ganz nach langer Zeit unverhofft machen sich Dornen und Unkraut breit. Die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum, die können im Prinzip jederzeit anklopfen. Und dann kann man sich fragen, ja, wie ist es denn jetzt mit meinem Herz? Ist es ein guter Boden oder ist es kein guter Boden? Woran mache ich das denn fest? Und Jesus nennt hier ein Kriterium, an dem man sehen kann, dass du einen guten Boden hast. Und das ist die Frucht. Ja, aus meinem eigenen Garten. Ich hatte letztes Jahr zum wiederholten Male Bohnen angepflanzt. Und im vorletzten Jahr war die Ernte super. Die sind gewachsen. Ich hatte richtig viele Bohnen. Wir haben die verschenkt. Und im letzten Jahr habe ich die wieder angebaut und an dieselbe Stelle. Aber die Bohnen, die zehren den Boden ziemlich stark aus. Und ich habe mich nicht darum gekümmert, den Boden wieder mit neuen Nährstoffen zu versorgen. Und im letzten Jahr war fast nichts dran. War sehr ärgerlich. Die Pflanzen waren klein, fast keine Bohnen dran. Und ich wusste aber genau, okay, es liegt an dem Boden. Schlechter Boden, schlechte Ernte. Ja, und so ist es dann auch, was hier in dem Gleichnis steht. Wenn du das Wort vom Reich Gottes hörst und verstehst und dann Frucht bringst, dann hast du definitiv einen guten Boden, frei von Unkraut und Dornen. Ja, am Schluss möchte ich noch einen Text vorlesen, den ich in Verbindung bringe mit einem blühenden Garten von Menschen in Gottes Reich. Das ist geschrieben von einem Philosophen mit dem Namen Aristides von Athen. Der hat im 2. Jahrhundert gelebt und er schreibt an den Kaiser. Ich weiß nicht genau, wie die Umstände waren, aber der Kaiser wollte irgendwas wissen und er schreibt ihm über die Christen. Das ist ein bisschen längerer Text. Lehn dich einfach zurück und hör zu. Die Christen aber, o Kaiser, haben umhersuchend die Wahrheit gefunden und stehen, wie wir ihren Schriften entnommen haben, der Wahrheit und genauen Erkenntnis näher als die übrigen Völker. Denn sie kennen Gott und glauben an ihn als den Schöpfer und Werkmeister des Alls, durch den alles, von dem alles ist, der keinen anderen Gott neben sich hat, von dem sie die Gebote empfingen, die sie in ihren Sinn eingezeichnet haben und beobachten in der Hoffnung und Erwartung der zukünftigen Welt. Deshalb treiben sie nicht Ehebruch und Unzucht, legen kein falsches Zeugnis ab, unterschlagen kein hinterlegtes Gut, begehren nicht, was nicht ihr eigen, ehren Vater und Mutter, erweisen ihrem Nächsten Gutes und richten, wenn sie Richter sind, nach Gerechtigkeit. Götzen in Menschengestalt beten sie nicht an. Und was sie nicht wollen, dass ihnen andere tun, das tun sie auch niemand. Von der Götzenopferspeise essen sie nicht, denn sie sind rein. Denen, die sie kränken, reden sie zu und machen sie sich zu Freunden. Den Feinden spenden sie eifrig Wohltaten. Ihre Frauen, o Kaiser, sind rein wie Jungfrauen und ihre Töchter sittsam. Ihre Männer enthalten sich jedes ungesetzlichen Verkehrs und aller Unlauterkeit in der Hoffnung auf die in der anderen Welt winkende Vergeltung. Die Sklaven aber und Sklavinnen oder die Kinder, die deren Einzelne haben mögen, bereden sie aus Liebe zu ihnen, Christen zu werden. Und sind sie es geworden, so nennen sie dieselben ohne Unterschied Brüder. Die fremden Götter beten sie nicht an. Sie wandeln in aller Demut und Freundlichkeit. Lüge wird bei ihnen nicht gefunden. Sie lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht. Die Weise befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter ihr Dach und freuen sich über ihn, wie über einen wirklichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht Brüder dem Leibe nach, sondern Brüder im Geiste und in Gott. Wenn aber einer von ihren Armen aus der Welt scheidet und ihn irgendeiner von ihnen sieht, so sorgt er nach Vermögen für sein Begräbnis. Und hören sie, dass einer von ihnen wegen des Namens ihres Christus gefangen oder bedrängt ist, so sorgen alle für seinen Bedarf und befreien ihn, wenn möglich. Und ist unter ihnen irgendein Armer oder Bedürftiger und sie haben keinen überflüssigen Bedarf, so fasten sie 2 bis 3 Tage, damit sie den Bedürftigen ihren Bedarf an Nahrung decken. Die Gebote ihres Christus halten sie gewissenhaft, indem sie rechtschaffen und ehrbar leben, so wie der Herr, ihr Gott, ihnen befohlen hat. Alle Morgen und zu allen Stunden preisen und loben sie Gott für die ihnen gespendeten Wohltaten und danken ihm für Speise und Trank. Und wenn ein Gerechter von ihnen aus der Welt scheidet, so freuen sie sich und danken Gott und geben seiner Leiche das Geleit, gleich als zöge er nur von einem Ort zum anderen. Und wenn einem von ihnen ein Kind geboren wurde, so preisen sie Gott. Und sollte es dann schon in seiner Kindheit sterben, so preisen sie Gott überaus, ist es doch ohne Sünde aus der Welt geschieden. Müssen sie wiederum sehen, wie einer von ihnen in seiner Gottlosigkeit und in seinen Sünden stirbt, so weinen sie über diesen bitterlich und seufzen, soll er ja zur Strafe hingehen. Das, o Kaiser, ist das Gebot des Gesetzes der Christen und ihrer Lebensführung. Als solche, die Gott kennen, bitten sie nur um Dinge, die ihm wohl anstehen, zu geben und ihnen zu empfangen. So füllen sie ihre Lebenszeit aus. Und da sie Gottes Wohltaten gegen sie erkennen, siehe, so strömen ihretwegen die Segnungen in der Welt fort. Und wahrhaftig, sie sind es, die umhersuchend die Wahrheit gefunden haben. Und aus dem, was wir vernommen haben, haben wir geschlossen, dass sie allein der Erkenntnis der Wahrheit nahestehen. Die Wohltaten, die sie spenden, rufen sie nicht in die Ohren der Menge. Sie sind vielmehr besorgt, dass niemand bemerke, und verheimlichen ihre Gabe, wie einer, der einen Schatz gefunden hat und ihn geheim hält. Sie bemühen sich, gerecht zu sein. Erwarten sie ja in großer Herrlichkeit, ihren Christus zu sehen und die ihnen gemachten Verheißungen von ihm zu empfangen. Ihre Sprüche und Gebote aber, o Kaiser, den Ruhm ihres Gottesdienstes und den Lohn, den sie entsprechend dem Tun eines jeden Einzelnen von ihnen in der Welt erwarten, magst du aus ihren Schriften kennenlernen. Uns aber genügt es in Kürze, euer Majestät, den Wandel und die Wahrheit der Christen kundgetan zu haben. Denn wahrhaft groß und wunderbar ist ihre Lehre für den, der sie betrachten und verstehen will. Und wahrhaft neu ist dies Volk und eine göttliche Mischung ist in ihm. Ja, ich warte vielleicht nochmal eben, bis die Uhr fertig ist. Sie hat den Text auf Englisch vorgelesen.
Ja, einen Moment.
Okay. Ja, ich finde das einen ganz, ganz tollen Text. Ich habe den schon öfter mal vorgelesen. Für manches Für manche ist es eine Wiederholung. Und besonders finde ich diesen Satz schön, so füllen sie ihre Lebenszeit aus. Also das ist, was ihr Leben ausmacht. Und für mich persönlich ist es ja jetzt durch die Corona-Krise ja wirklich nicht leicht, so diese praktischen Dinge, wenn zum Beispiel Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Also mir fällt es im Moment wirklich schwer, weil es irgendwie ja alles mit Beziehungen und Zusammensein zu tun hat. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen, kreativ zu sein und irgendwie im Moment das Beste rauszumachen. In diesem Sinne waren das meine Gedanken zum Reich Gottes.
Danke, Boris, für die Gedanken zum Reich Gottes und weitere Gedanken. Und dann machen wir gleich dann schon das Abendmahl. Ja?
Ich möchte nicht mehr so viel sagen zum Abendmahl. Ich wollte nur eine Bibelstelle vorlesen. Ua, die habe ich leider nicht auf dem Zettel stehen. Die steht in Kolosser 1, Vers 7. Kolosser 1, Vers 7, da heißt es über Jesus, er war vor allem, Moment, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch dadurch nicht von der Hoffnung abbringen lässt, die Gott mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ich bete noch. Ja, großer Gott, ich lese in Kolosser und es steckt so viel Wunderbares drin, dass du uns vergeben hast, dass du diesen Neuanfang gemacht hast, dass wir vor dich treten können, ohne irgendeinen Makel, dass du das alles abgewaschen hast durch dein Blut und als ob nichts gewesen ist. Und immer wenn wir dann doch wieder sündigen, dann reinigst du uns immer wieder aufs Neue. Und das ist etwas so Wunderbares. Und ich danke dir dafür. Ich bete dafür, dass wir das nicht vergessen, dass das unser Leben prägt und auch die Botschaft von deinem Reich, dass wir so auch unsere Lebenszeit damit ausfüllen. Dafür bete ich. Amen.